Das Hans-Bredow-Institut präsentiert
Bredowcast. Wir erforschen was mit Medien.
Hallo, herzlich willkommen zum Bredowcast. Mein Name ist Daniela Friedrich und heute sind zwei Gäste bei mir, die bisher noch nie im Bredowcast waren. Und zwar mein Kollege Hermann-Dieter Schröder, er ist wissenschaftlicher Referent, seit gut 30 Jahren schon am Hans-Bredow-Institut tätig. Und Kevin Danker, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 5 Jahren am Hans-Bredow-Institut. Und wir wollen uns heute dem Themenkomplex Medien und Macht etwas nähern. Wenn wir über Medien und Macht sprechen, dann müssen wir eigentlich erstmal gucken, was ist denn eigentlich Macht? Und das wäre auch meine erste Frage, nachdem ich euch jetzt erstmal begrüße. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Ja, hallo. Ja, genau. Medien und Macht, wie eben gesagt, also was ist Macht eigentlich, beziehungsweise welche Arten von Macht gibt es überhaupt? Damit würde ich gerne mit euch einsteigen.
Ja, also ich würde erstmal juristisch gibt es da jetzt keine so feste Definition, was Macht ist. Also so eine Universaldefinition oder so, dass irgendwo stehen würde, das ist jetzt Macht. Oder
schade.
So, ne? Sondern da greifen wir eigentlich eher auf die Sozialwissenschaften zurück und lassen uns erklären, was heißt Macht eigentlich und warum regeln wir eigentlich bestimmte Dinge, welche sozialen Verhältnisse sind da irgendwie wichtig. Genau. Und wo Macht aber tatsächlich als Rechtsbegriff vorkommt, ist einmal im Kartellrecht, da ist das eben Marktmacht und da geht man eben davon aus, dass eine bestimmte Marktmacht, die so eine vorherrschende Marktmacht heißt es da, dass die eben dazu führt, dass wir keinen freien Wettbewerb haben, dass eben bestimmte Dinge, Innovationen nicht entstehen können, wenn wir eben eine bestimmte Marktmacht haben. Also wenn zum Beispiel eine Monopolbildung vorliegt oder zum Beispiel ist ein Kartell auch etwas, was das Kartellrecht nicht will, also das bestimmte Unternehmen miteinander in einer bestimmten Art und Weise zusammenarbeiten. Man kennt das zum Beispiel von Absprachen bei Benzinpreisen oder sowas. Mhm. Das wollen wir nicht, weil wir eben davon ausgehen, dass der Wettbewerb, wenn er frei ist und ohne solche Monopole, bestimmte positive Effekte erzeugt, wie zum Beispiel Innovation, genau. Und eben die für die Gesellschaft eben was Positives ist. Naja, und dann gibt's halt noch den medienrechtlichen Teil und da sprechen wir eben von vorherrschender Marktmacht. Also das ist auch tatsächlich ein Rechtsbegriff, den wir haben. Das ist auch besonders, darauf kommen wir ja nochmal, wir haben ja dieses Projekt gemacht, den Media Pluralism Monitor, mhm. Wo es eben auch um Medien- und Marktvielfalt geht. Und das ist, da habe ich eben auch gemerkt, dass es was Besonderes ist, dass wir in Europa diesen eine Meinungsmachtkontrolle haben. Und da sagen wir eben ähnlich wie bei der wirtschaftlichen Marktmacht, dass sowas wie vorherrschende Meinungsmacht, was auch immer das ist, also das ist auch ein schwieriges Konzept, auch sozialwissenschaftlich gesehen, dass sowas eben negativ für die freie individuelle und öffentliche Meinungsbildung ist. Genau, und das sind so die Konzepte, von denen wir ausgehen.
Mhm. Abstrakter gesagt, kann man sagen, dass Macht heißt, dass einer entscheidet, was der andere zu tun hat.
Mhm.
Und das übersetzt sich nicht so ganz einfach in Meinungsmacht, in gewisser Hinsicht aber schon, das ist ein altes Konzept von Nölle Neumann sozusagen. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit meiner Meinung in der Minderheit, dass ich dann eher geneigt bin, über meine Meinung gar nicht mehr zu reden, sie hinter dem Berg zu halten. Und das hat eben auch einen gewissen Einfluss auf das Sozialverhalten und auf das Wahlverhalten und auf den politischen und gesellschaftlichen Austausch untereinander.
Ah, ich glaube, das hatte ich im Studium mal.
Schweigespirale, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, und wenn wir jetzt schon so den Bogen zu den Medien bekommen haben, also Macht durch die Medien, wenn ich es jetzt auch richtig verstanden habe, ist auch, also es ist immer stark mit so einer Regulierung im Hinterkopf gedacht, zumindest von den Juristen. Ja, das soll reguliert werden. Warum eigentlich?
Die Leistung der Medien ist, sie helfen uns bei der Konstruktion der Wirklichkeit. Was ist eigentlich hier los in der Welt?
Mhm.
Das wissen wir nicht von selbst.
Mhm.
Das wissen wir auch nicht unbedingt von unseren Nachbarn. Manchmal wissen wir, wie sich das Angebot beim Supermarkt geändert hat. Aber alles, was sozusagen über unser Nahumfeld hinausgeht, wissen wir ganz oft nur über die Medien.
Mhm.
Also haben die Medien die wichtige Funktion, uns eine Vorstellung davon zu verschaffen, was um uns herum los ist und im Weiteren los ist. Was ist an den Grenzen los? Was ist in der Politik los? Was ist in der Wirtschaft los? Und das bedeutet, wenn jemand kontrollieren kann, was die Medien uns sozusagen als Wirklichkeit anbieten, dann führt das zu starker gesellschaftlicher Macht. Also der Versuch, über die Massenmedien die Wirklichkeitskonstruktion der Menschen zu beeinflussen und bestimmte Gedanken besser nicht zuzulassen, zum Beispiel, oder umgekehrt bestimmte Gedanken zu fördern. Das ist das, was die Macht der Medien ausmacht. Und da man das inzwischen weiß, dass das die Macht der Medien ist, deswegen heißt es, wie viel Macht sollen eigentlich die Medien haben? Oder genauer gesagt, wie viel Macht sollen die haben, denen die Medien gehören? Und da setzt dann die Politik ein und sagt, Achtung, Monopol ist marktmäßig problematisch, aber es ist auch im Hinblick darauf, wie sozusagen gesellschaftlich konstruiert wird, was ist hier eigentlich los in der Welt, problematisch. Und da haben wir dann das, was sozusagen soziologisch gesehen, das ist, was er gerade als Meinungsmacht und Problem der Meinungsmacht aus juristischer Sicht beleuchtet hat.
Ja, also rechtlich ist das absolut anschlussfähig, was Hermann sagt. Also es ist quasi das, wovon wir eben ausgehen auf tatsächlicher Seite. Da bedienen wir uns ja auch ganz stark. Also vor allen Dingen der verfassungsrechtliche Diskurs, der baut ja quasi auf den empirischen Forschungsarbeiten aus den Sozialwissenschaften auf, weil das Bundesverfassungsgericht eben sagt, bei Artikel 5 geht es eben darum, dass eben freie, individuelle und öffentliche Meinungsbildung da ist. Und um überhaupt zu sagen zu oder sagen zu können, was heißt das überhaupt, muss kann man natürlich nicht das Recht fragen. Das funktioniert nicht. Deswegen sind wir da voll auf einer Linie, was das angeht. Und ich würde sagen, aus rechtlicher Perspektive ist es so, dass wir eben, weil wir eben in einem demokratischen Staat leben, sagen wir eben, okay, in einem demokratischen Staat brauchen wir auch sowas wie einen demokratischen Prozess. Und dazu gehört eben, da sagt das Bundesverfassungsgericht noch in einer alten Entscheidung, sowas dazu gehört, so der geistige, die geistige Auseinandersetzung, der Kampf der Meinungen. Und damit das eben möglich ist, darf der Staat sich eben nicht irgendwelcher, also früher war das dann immer der Rundfunk, irgendwelcher Medien bedienen und quasi jemanden die Meinung aufoktroyieren. Und damit der Prozess eben frei bleibt, treffen wir eben aus juristischer Sicht verschiedene Vorkehrungen. Und dazu gehört eben zum Beispiel die Verhinderung vorherrschender Meinungsmacht. Aber das ist eben auch nicht das Einzige.
Und dieser Prozess der Regulierung, also wenn der jetzt nur von der Politik aus gemacht und gedacht wird, könnte man ja auch sagen, die Politik hat die Macht über die Medien und damit eben auch die Macht über die Meinungsmacht. Mhm. Würdet ihr das so sagen oder haben wir Prozesse, die das verhindern sollen?
Also da haben wir auf jeden Fall Prozesse, die das verhindern sollen. Ja, vielleicht auch Hermann zuerst.
Nee, sag mal, ist
okay. Das ist eine ganz interessante Frage, weil wir da sowieso eine spezielle Situation haben im Recht. Nämlich, wir haben ja einmal so Artikel 5
des Grundgesetzes,
einmal so als Grundlage für eben die Kommunikationsfreiheiten. Und in dem Bereich ist es so, dass die Politik komischerweise in vielen Bereichen, was den Rundfunk angeht, nicht gehandelt hat und dass das Verfassungsgericht dann in diesen Rundfunkurteilen, die auch recht bekannt sind, das sind mittlerweile 14, umfassende Vorgaben für die Politik gemacht hat. Also die haben eben so einen Rundfunkauftrag definiert und daraufhin musste die Politik eben tätig werden und den ausfüllen. Das nennt man dann Ausgestaltung. Mhm. Und also da haben wir erstmal zwischen den Gewalten sozusagen zwischen der Politik und der Jurisdiktion, da als zwei Gewalten haben wir da schon mal ein komisches Verhältnis, weil ja normalerweise gerade die Politik die Regeln gestalten soll und dann der Bundestag die Regeln als Legislative verabschieden soll. Und hier ist es aber so, dass es eben eine ganz stark vorprägende Funktion des Verfassungsgerichts gibt. Ja, und das Verfassungsgericht hat eben auch verschiedene Kriterien entwickelt, um eben die Macht bestimmter Parteien, die auf den, also jetzt nicht politischer Parteien, sondern auch gesellschaftlicher, auf die, vor allen Dingen eben auf den Rundfunk zu begrenzen. Und da spricht man dann eben vom Prinzip der Staatsferne. Also das ist so das leitende Prinzip, worum es geht. Und das wirkt sich in einfachgesetzlich auf allen Ebenen aus. Also zum Beispiel, was jetzt relativ prominent war in letzter Zeit, war ja gerade die Entscheidung zum ZDF-Staatsvertrag, wo es eben um diese Gremien geht, wo der politische Einfluss zu groß war. Mhm. Genau, das wäre so ein tragender Aspekt.
Kann ich deinen Blick, den unsere Hörer ja leider nicht sehen können, so ein bisschen als kritisch deuten? Oder war das jetzt gerade eher Konzentration?
Man kann natürlich trefflich darüber streiten, ob sozusagen jetzt, ob es heutzutage noch unbedingt im Kern um den Rundfunk geht. Aber das Verfassungsgericht geht halt immer noch davon aus. Und das ist auch, man kann nicht pauschal sagen, das ist falsch. Also was heute viele denken, ist ja auch, okay, so aus meiner Perspektive, vielleicht auch, weil ich irgendwie, weiß nicht, wenn man jetzt so, sagen wir, Mitte 20 ist, man guckt vielleicht gar kein Fernsehen, man hat wenig Zugang zu den Öffentlich-Rechtlichen, dann sagt man vielleicht so, okay, damit habe ich nichts zu tun, ich sehe auch gar nicht so, ja, wen interessiert, ob sozusagen die Politik darauf Einfluss nimmt. Mhm. Aber wir können halt immer noch sehen, dass die Verweildauer beim Fernsehen immer noch steigt und man hat immer noch hohe Einschaltquoten und es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die Fernsehen schauen und das hat meiner Meinung nach immer noch einen Stellenwert. Aber man kann das natürlich auch kritisch sehen, weil gerade die jüngere Generation guckt immer weniger Fernsehen und es gibt halt auch eine ganz andere Fernsehnutzung. Da redet man ja von Dual-Screen-Nutzung, dass man gar nicht so sehr am Fernseher hängt, sondern halt andere Geräte gleichzeitig nutzt. Dadurch relativiert sich natürlich die Macht so ein bisschen. Und ob das denn noch so der Faktor ist, um den man sich wirklich kümmern muss, oder ob es denn wieder andere Phänomene sind, die wesentlich wichtiger sind, nämlich sowas wie Google, dass der ja so eine strukturelle Macht oder soziale Netzwerkdienste, das ist dann wiederum eine andere Frage, die wir aber eben nicht so im Griff haben.
Trotzdem muss man, glaube ich, danach gucken, wenn man Macht der Medien oder der Macht durch die Medien, wenn man darüber nachdenkt, wie lange bringen die Menschen eigentlich mit bestimmten Medien zu?
Ja.
Und heute sind das 10 Minuten oder eine Viertelstunde mit der Tageszeitung im Durchschnitt. Aber mit dem Fernsehen bringen viele Menschen eben 3 Stunden am Tag zu. Und manche, bei denen sind es im Internet auch 3 Stunden, gar nicht gerechnet diejenigen, die da arbeiten. Aber dann kann man sich fragen, was machen die da eigentlich? Und vieles, was man dann im Internet guckt, ist sozusagen das Fernsehprogramm von gestern oder das Fernsehprogramm von morgen oder das Fernsehprogramm, was nie Fernsehprogramm geworden ist, weil es so spezielle Interessen bedient, dass sozusagen in das öffentliche Fernsehen, in das Massenprogramm nicht reinreicht. Insofern ist es eben schon wichtig, wer im Bereich des Fernsehens oder auch des Hörfunks, wo es auch sehr viel Zeit gibt, die man darauf verwendet, wer da viel Einfluss hat. Und da nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel Fernsehen. Wir haben eben 2 große Medienkonzerne neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die da sehr, sehr viel von der Sendezeit, nein, von der Nutzungszeit und damit von der Aufmerksamkeit des Publikums abschöpfen. Und das ist einmal ProSieben Sat.1 und naja. RTL.
Aber gut, wir schweifen etwas ab von unserem Überthema Medien und Macht. Ich würde gerne den Bogen zurück über eure Studie finden. Den ersten Teil, den habt ihr gerade abgeschlossen, wenn ich das richtig erinnere. Und ihr habt untersucht, wie das Mediensystem in verschiedenen europäischen Ländern reguliert wird. Kann ich das so stehen lassen?
Nicht nur reguliert wird, sondern wie es sich darstellt im Hinblick auf Medienvielfalt.
Ah, ja.
Das ist eine Initiative auf der europäischen Ebene, wo ein Forschungsteam aus Florenz in Zusammenarbeit mit sehr vielen Länderteams, und wir sind sozusagen das deutsche Länderteam, untersucht, okay, wie steht es um Wettbewerb, wie steht es um Konkurrenz, wie steht es um vielfältige Angebote, wie steht es um Regulierung, wie steht es um Meinungsfreiheit und. Und das ist ein Versuch, möglichst auf irgendeine Weise vergleichbar zu machen, wie das in den verschiedenen Ländern in Europa sich darstellt. Was wir im letzten Jahr gemacht haben, war eine Pilotstudie, zu der es inzwischen Ergebnisse gibt. Und was wir jetzt machen, ist sozusagen die erste richtige Studie, an der sämtliche Länder der Europäischen Union beteiligt sind.
Plus Türkei und Montenegro.
Plus.
Als Beitrittskandidat.
Sehr richtig.
Und habt ihr Ergebnisse, die ihr mir gerade, oder zumindest ausschnittsweise, da was von erzählen könnt? Das würde mich jetzt sehr interessieren.
Ja, ich fange mal mit einem Punkt an. Sie haben die Ergebnisse insgesamt oder die Fragestellung insgesamt in so 4 Abschnitte untergliedert, nämlich die allgemeine Vielfaltssicherung, zweitens die Marktvielfalt, drittens die politische Unabhängigkeit und viertens die soziale Integration, also den Zugang für Minderheiten und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu den Medien. Wenn wir die Grundlagen uns angucken, dann scheint das nach dieser Studie in den meisten Ländern, die da beteiligt waren, bisher recht unproblematisch zu sein. Also Meinungsfreiheit ist offenbar weitestgehend gegeben. Informationsfreiheit, also dass man sich kundig machen kann, ist auch ganz oft gegeben. Unabhängigkeit der Medienaufsicht, also derjenigen, die letztlich doch eine gewisse Kontrolle über die Medien haben, dass die nicht vom Staat dann wiederum einfach instrumentalisiert werden können, das ist auch in den meisten Ländern gegeben. Und journalistische Professionalität, das wackelt noch am meisten. Also wo haben journalistische Standards eigentlich ein Gewicht? Und wo sagt man, das ist eine Frage des Geschäfts, da geht es nicht um professionelle Standards. Aber im Wesentlichen ist dieser Grundlagenbereich in den meisten Ländern unproblematisch. Du kannst vielleicht noch mal gucken, ob du Spezialbefunde dazu hast, in dem, was du vor dir...
Ich muss einmal kurz zurückfragen. Ihr habt gesagt, in der ersten Studie wurden nur einige Länder in Europa untersucht. Ja. Wenn ihr sagt, die Ergebnisse gelten jetzt nur für die Länder, ne?
Ja.
Welche waren denn das, damit wir das ein bisschen einordnen können?
Es sind 19 Länder dabei.
Mhm. Ach so viele, okay.
Aber es ist nicht dabei Frankreich. Es ist, und zwar deswegen nicht, weil es sozusagen vor dieser Pilotstudie schon eine Pilotstudie gegeben hat.
Ah, okay.
Dann hat man das mit 19 Ländern gemacht, von denen wir eben jetzt Deutschland erstmals dabei war. Und dann hat man immer noch gesagt, wir haben auch manchmal als Forscher hier in Deutschland gestöhnt und haben gesagt, was meinen die bloß damit? Mhm. Das stimmt doch, also da stimmt einfach die Fragestellung nicht oder die verstehen unser ganzes System nicht. Das müssen wir denen mal erklären,
warum
dass man das so nicht vernünftig fragen kann.
Okay.
Und man sieht eben jetzt an den Sachen, dass die auch eine Menge gelernt haben und manche Fragen ganz anders stellen.
Gut, also denn das, ich dachte, es sind irgendwie 4 gewesen, deswegen, und ihr hättet die kurz aufzählen können, aber die 19 Länder genau. Müssen wir jetzt nicht hören. Und hast du denn noch tiefergehende Ergebnisse gerade oder noch so ein paar Beispiele, die du gerade nennen möchtest? Oder?
Ja, also was ich in Florenz auch vorgestellt hatte, da ging es eben um diese Marktvielfalt zum Beispiel.
Ja, in Florenz bedeutet
die Spiele. Achso, in Florenz war ein Workshop.
Ah, ja.
Und da trifft man sich eben mit allen Ländern oder mit allen Länderteilnehmern, die den Fragebogen ausgefüllt haben und diskutiert die Ergebnisse.
Weil in Florenz, an dem Europäischen Universitätsinstitut in Florenz, da genau sitzt die Projektleitung sozusagen.
Okay.
Genau, also das Center for Media Pluralism. Genau, und da haben wir eben einmal einen Workshop-Tag gehabt, wo wir die Ergebnisse diskutieren konnten und dann auch so Rückmeldung geben konnten zu der Art, wie die Fragen gestellt worden sind und so weiter. Und dann gab es eben noch einen Tag, wo man nochmal ein Einzelländerergebnis sozusagen einfach auswahlmäßig so präsentieren konnte, dass man gesagt hat, okay, Deutschland stellt zum Beispiel Marktvielfalt vor. Weil also bei Deutschland war es halt so, dass wir in allen Bereichen eigentlich durchweg ziemlich gut abschneiden in dem Bericht. Nur im Bereich Marktvielfalt schneiden wir so im Mittelfeld. Aber also es gibt ja immer so 3 Risikobereiche, die dann markiert sind mit so niedriges Risiko, mittleres und hohes Risiko. Und da sind wir eben im mittleren Bereich. Und ja, und da ist halt genau das ausschlaggebend, was Hermann eben gesagt hat, dass wir eben im Rundfunkbereich vor allen Dingen eine hohe Marktkonzentration haben. Also da spricht man ja auch sogar kartellrechtlich von einem Duopol, also 2 Unternehmen, die sich kartellrechtlich halt sehr gleich bewegen. Also das sieht man ja auch an den Sendungen, die auf bei ProSiebenSat.1 in der Gruppe laufen und bei RTL. Da merkt man halt, okay, da gibt's so eine gewisse Emergenz immer. Das bewegt sich immer so wellenmäßig. Das eine hat ein Angebot, der andere zieht nach. Dann gibt's hier eine Quizshow, dann gibt's da eine Quizshow. Und das ist eben genau das, was zu einer hohen Marktkonzentration sozusagen, also zu der Einschätzung führt, dass in dem Bereich eine hohe Marktkonzentration da ist. Und es ist eben auch so, das schließt auch ein bisschen an das, was Hermann schon gesagt hat, dass ja häufig es auch so ist, dass man die Sendungen, die man vielleicht nicht im Fernsehen sieht, sich dann online wieder anguckt. Und so ist es halt auch mit der, wenn man sich die Märkte im Online-Bereich anguckt, ist es halt auch so, dass viele Web-Angebote, die besonders häufig und viel genutzt werden, dass die eben zu klassischen Verlagen gehören oder zu Fernsehunternehmen. Und deswegen sind wir da halt im mittleren Bereich eher unterwegs, statt halt in den anderen Bereichen war es halt wesentlich besser.
Okay. Was aber keinen Rückschluss auf die tatsächliche Qualität oder die tatsächliche Bedeutung der Medienvielfalt zulässt, weil es andere Gründe gibt, warum es in Ordnung so ist, oder Vielleicht, also wenn ja, es keine guten Ergebnisse gibt, dann kann es ja sein, dass es kein gutes System ist. Also das wäre
ja die Aussage ist ja genau das. Also die Aussage ist erstmal, wir sind in einem Risikobereich. Also wir sprechen immer, wenn wir hier von irgendwie Ergebnissen sprechen, geht es immer um Risiken.
Okay. Mhm.
Also das ist so die Einschätzung, die der MPM da immer geben kann. Und da geht es eben um mittleren Risikobereich. Und das sagt eben, ja, so wie es ist, ist es halt nicht so gut.
Okay. Also, genau, also jedenfalls, es ist nicht so sicher. Mhm. Es ist nicht so sicher, dass das sozusagen, dass das mit der Vielfalt in den Medien hinsichtlich der Eigentümerstrukturen gesichert ist. Und das ist genau das, was Kevin ja gerade sagte. Man sieht eben an den Programminhalten, dass es so zu so einer Duopolstruktur passt. Das ist übrigens auch im Zeitschriftenmarkt so, dass man weiß, wenn Gruner und Jahr eine neue Zeitschrift rausbringt, dann wird der Bauer Verlag versuchen, Mensch, wenn das Ding von einem Verlag einschlägt, dann versuchen wir, das gleiche Ding auch nochmal zu machen, machen das 10 Cent billiger.
Ja.
Und dann trägt dieses Modell sozusagen 2. Mhm. Und wenn es nicht 2 trägt, dann mal gucken wir mal, welcher von den beiden nachher untergeht.
Okay. Na,
also ich sage nur, bei Gruner und Jahr schöner wohnen, bei Bauer zu Hause wohnen.
Mhm.
Das Interessante ist nur, in Deutschland sind die Großen des Zeitschriftenmarktes und die Großen des Zeitungsmarktes nicht gleichzeitig noch die Großen des Fernsehmarktes und des Hörfunkmarktes.
Der Teil, in dem wir uns da bewegen beim Media Pluralism Monitor, der heißt ja Marktvielfalt, also geht es um Market Plurality. Und das ist halt auch so der Punkt, wo man so vielleicht methodisch so ein bisschen ins Schwimmen kommen kann, wenn es nämlich darum geht zu sagen, okay, Marktmacht heißt auch Meinungsmacht. Und das ist ja eben schwierig. Das kann man sich an ganz einfachen Beispiel klar machen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Verlag hat zum Beispiel eine Zeitschrift, in der geht es zum Beispiel um sowas wie schöner Wohnen und hat damit riesen Marktanteile. Und dann kann man ja nicht sagen, dass dieser Verlag jetzt dadurch, dass er riesen Marktanteile hat, vielleicht auch am Gesamt, an allen Medien, die es so gibt, oder an allen Presseprodukten, die es so gibt, hat er einen überdurchschnittlichen Anteil. Dann kann man daraus vielleicht noch nicht sagen, dass der Verlag allein deswegen auch Meinungsmacht hat, weil bei Meinungsmacht geht es ja um was anderes. Da geht es ja nicht darum, jetzt irgendwie, also da geht es auch darum, kann es auch darum gehen zu unterhalten, natürlich, aber da geht es ja häufig auch darum, sowas wie eben eine bestimmte Machtverteilung in politischer Gruppen zu entscheiden. Und das ist ja bei bestimmten Verlagsprodukten eben stärker ausgeprägt und weniger ausgeprägt. Und umgekehrt kann es zum Beispiel sein, wenn ich ein politisches Magazin, was irgendwie ganz dezidiert ist, sich nur um politische Meinungen kümmert, und vielleicht auch so einen gewissen überschießenden Effekt hat. Also was weiß ich, jemand liest den Cicero und sagt dann, ich habe dies und das gelesen und der ist vielleicht so ein unglaublicher, einfach so ein jemand, der seine Meinung auch weiterträgt an andere, dann kann das wieder einen wahnsinnigen Effekt haben auf den Meinungsbildungsprozess, obwohl der Verlags- oder der Anteil am Markt insgesamt relativ gering ist. Und deswegen müssen wir uns halt angucken, es geht eben nicht nur um Verkaufszahlen, sondern es geht um tatsächliche Effekte. Und die zu messen, ist unglaublich komplex. Deswegen sprechen wir ja auch von Risiken. Und das ist dann eben immer ein Indiz, zu sagen, wir haben eine bestimmte Marktsituation. Und dann können wir halt indiziell darauf schließen, dass dadurch auch eine bestimmte Vermachtung entsteht. Aber man kann das eben nicht 1:1 gleichsetzen. Und das ist eben häufig auch ein Problem, was wir haben. Und deswegen ist zum Beispiel es gibt von der Bayerischen Landesmedienanstalt so ein Tool, was die entwickelt haben, den Vielfaltsmonitor. Und da machen die eben genau das. Also die gucken halt nicht nur nach Marktanteilen, sondern versuchen dann tatsächlich auch so einen Faktor anzusetzen, was für eine Meinungsbildungsrelevanz ein bestimmtes Medium hat.
Okay.
Und das kann sich dann eben, das kann höher sein, zum Beispiel, was weiß ich, ich verkaufe eine Zeitung, die auch an jedem Kiosk am Aussteller ist und alleine dadurch, dass ich die Überschrift da dran präsentiere und jeder, der vorbeigeht, sieht diese Überschrift, die vielleicht auch noch eine besondere Message rüberbringt, hat die ja einen ganz anderen Effekt als eine Zeitschrift, die jetzt im Kiosk liegt zum Beispiel. Mhm. Und das muss man natürlich auch einbeziehen, dass diese Effekte einfach ganz unterschiedlich oder diese Faktoren von publizistischen Medien oder auch anderen Medien ganz verschieden sein können.
Also eigentlich kann man weder Meinungsmacht noch die Vielfalt der Medien tatsächlich messen? Oder also ihr habt ja jetzt den Versuch unternommen. Ja,
kann
und
man schon.
Ja gut.
Nein, man kann es nicht. Gegenrede. Man kann es nicht messen, man kann Indikatoren entwickeln und sagen, ja, das ist ein Problem und das deutet darauf hin, dass es mehr Macht gibt oder weniger Macht.
Ich vollkommen
aber genauso wie ein Fieberthermometer sozusagen eben nur das Fieber misst, aber nicht den Krankheitsgrad. Mhm. Und so könnte man wahrscheinlich auch bei der Medienkonzentration sagen, wenn entweder der Staat die Medien machen lässt, was sie wollen und eine beliebige Medienkonzentration und damit eine Konzentration der Medienmacht beliebig zulässt, dann wird man den früher oder später so eine absolute Konzentration der Medienmacht auch bekommen und dann hat man ein ernstes Problem. Und umgekehrt, wenn der Staat denen nicht beliebig die Macht lässt, sondern sagt, nee, die Macht ziehe ich mal selbst an mich ran, dann hat man auch ein Problem, weil man eben auch keine Meinungsvielfalt mehr hat, sondern dann hat man ein staatlich kontrolliertes Monopol womöglich. Und das wird macht die Sache nicht besser. Mhm. Jedenfalls nicht dann, wenn man Demokratie will und die Möglichkeit will, dass man unterschiedlich mit unterschiedlichen Meinungen sich auseinandersetzt und dann zu irgendwie konsensfähigen oder jedenfalls tragbaren Entscheidungen kommt.
Ja. Also dazu vielleicht noch nochmal zum Fieberthermometer. Ich finde das ein ganz schönes Bild, weil wir haben ja in Deutschland sowas wie ein Fieberthermometer auf dem Markt der Meinungen sozusagen. Wir haben ja gerade das, was mit dem Vielfaltskontrolle, also negative Vielfaltskontrolle nennt, nämlich eben gerade die Meinungsmachtkontrolle. Und da sind tatsächlich, was natürlich auch nur ein Indikator eigentlich für Meinungsmacht sein kann, da hat, sagt der Gesetzgeber eben im Rundfunkstaatsvertrag 25 und folgende, da steht eben tatsächlich drin, dass ab 25% müssen die...
Marktanteil genau, im Fernsehmarkt.
Na, nicht Marktanteil, sondern Zuschaueranteil.
Ja.
Müssen die Zuschaueranteile eben gesenkt werden, indem zum Beispiel ein Veranstalter eben Anteile abgibt an bestimmten Programmen. Ach. Oder indem man sowas wie... regionale Fensterprogramme, also da geht man davon aus, dass zum Beispiel, wenn RTL ein Programm einblendet, was dann RTL Nord heißt und was irgendwie bestimmte regionale Inhalte beinhaltet, dass das zum Beispiel auch die Vielfalt fördert, dann kriegt man eben noch Privileg, paar Prozentpunkte Abzug von dieser absoluten Grenze und so weiter. Und das ist ja genau das, was wir im deutschen Recht eben machen und was halt auch hoch kritisiert wird, weil es einfach, das geht eben immer noch von einem Bild aus, dass Fernsehen das Medium ist, was den Meinungsbildungsprozess einfach prägt. Und das, was alles, was daneben ist, also strukturelle Macht über zum Beispiel soziale Netzwerkdienste, die eben auch von Millionen Leuten in Deutschland genutzt werden, alles das können wir nicht einbeziehen. Und da ist eben der Punkt, dass diese Entscheidung mit Springer und ProSiebenSat.1, da geht es eben nur, dass diese, also Springer ist ja auch kein Fernsehunternehmen offensichtlich, dann fragt man sich, okay, wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass man einmal die Zuschaueranteile aus dem bundesweiten privaten Fernsehen nimmt und dann sagt man aber noch, man kann zurechnen, und das ist auch, wo sich die Landesmedienanstalten ein bisschen die Finger verbrannt haben, kann noch zurechnen über die sogenannten medienrelevanten verwandten Märkte. Und da ist es eben so, dass das eher restriktiv ist und die haben das sehr extensiv ausgelegt.
So zum Beispiel, wenn ein großer Verlag einen großen Marktanteil bei den Programmzeitschriften hat, hat er möglicherweise damit auch wiederum Einfluss darauf, welche Fernsehprogramme gesehen werden. Also das ist was, wo es sich schon lohnt, auch ein Auge drauf zu haben.
Verstehe.
Genau, und in dem Fall macht es zum Beispiel auch Sinn. Also das mit den Fernsehzeitschriften ist ein ganz klassisches Beispiel, wo man auch sagt, okay, das kann man zurechnen, weil das eine hat ja ganz klar unmittelbaren Einfluss auf das andere. Kann man heute vielleicht auch drüber streiten, weil wahrscheinlich die wenigsten noch Fernsehzeitschriften überhaupt konsumieren werden. Aber bei anderen Angeboten kann das dann wieder ganz anders sein. Also wie ist das zum Beispiel bei, weiß ich nicht, na Internetseite, die irgendwelche, also Spiegel Online zum Beispiel, kann ich das nun zurechnen, nur weil das irgendwie irgendeine Form von Meinungsmacht hat? Und da sagen wir eben gerade nein, weil sich das eben an der Nähe zum Fernsehen orientieren soll, weil der Gesetzgeber eben früher davon ausgegangen ist, dass Fernsehen das Leitmedium schlechthin ist und dass das kontrolliert werden muss, Aber für Telemedien haben wir eben gerade nicht vergleichbare Regeln. Und da hat eben das Verwaltungsgericht da den Riegel vorgeschoben und hat gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ihr dürft diese Tatbestandsmerkmale eben nur so auslegen, dass es auch tatsächlich noch eine Verbindung zum Fernsehen gibt und nicht anders.
Okay. Und hättet ihr einen Vorschlag, wie man das anders machen müsste, damit sozusagen alle Inhalte, die meinungsbildend sind, in dieser Regulierung aufgefangen werden? Oder gibt es dafür? Also ich vermute, es gibt keine einfache Lösung. Aber
naja, also es gibt zumindest zwei Richtungen, die man gehen kann. Entweder man hebt die Telemedien sozusagen auf das Niveau des Fernsehens, was eine ganz absurde Idee ist. Das funktioniert aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Alleine wenn ich schon an zum Beispiel Werbezeitregulierung für Telemedien denke.
Was sind Telemedien?
Ne, also ganz simpel gesagt ist es, Telemedien sind alles, was kein Rundfunk ist. Also alles, was nicht linear anhand eines Sendeplans läuft. Also weitestgehend soll damit eben die Lücke geschlossen werden, dass eben alle Angebote erfasst werden, die irgendwie über einen Bildschirm projiziert werden. Also zum Beispiel, ja, YouTube wäre ein Telemedium oder also die Bredo-Institut-Webseite ist ein Telemedium.
Snapchat.
Snapchat auch, ja.
Ja, okay.
Genau. Und dann kann man natürlich sagen, man versucht jetzt da halt, weil man davon ausgeht, dass Rundfunk eben nicht mehr diesen hervorgehobenen Status hat, versucht man irgendwie, das ist immer das viel zitierte Level Playing Field, versucht man eben gleiche Regeln für alle zu schaffen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, eben diese eine relativ absurde Idee, dieses harte Rundfunkregulierungssystem auf Telemedien zu übertragen, macht eigentlich wenig Sinn, wird auch eigentlich kaum diskutiert. Aber was diskutiert wird, ist eben den Rundfunk zu deregulieren. Also da eben zu sagen, okay, wir brauchen diese ganzen Beschränkungen, die wir haben, nicht mehr. Zum Beispiel eben die Werbezeitbeschränkungen. Und weil die eben für Telemedien nicht gelten und genauso stark frequentiert und genutzt werden.
Mhm. Und da fängt man dann eben auch an, die Frage der Konzentrationsregeln, sage ich jetzt mal ein bisschen spitz, zu verwässern, indem man sagt, na ja, also im Fernsehbereich ist es ja eine hohe Konzentration, aber wenn man jetzt anguckt, was es noch an Zeitschriften und alles Möglichen und Internet gibt, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Also da kann man jetzt wieder gegen argumentieren und sagen, diese Regulierung hatte ihren Sinn und dass sie jetzt sozusagen nicht einfach auf alles ausgeweitet werden kann, ist noch kein gutes Argument zu sagen, dann lassen wir es gleich.
Ja. Nee, aber es gibt eben doch auf jeden Fall Tendenzen, die dafür sprechen, dass man zumindest diese Meinungsmacht, dieses Instrument der Meinungsmachtkontrolle, was eben stark fernsehzentriert ist, dass man eben in den folgenden Jahren irgendwann überlegen wird, ob das anders gemacht werden muss, also ob man da den Schwerpunkt sozusagen von den Sendern der Inhalte irgendwie zu Plattformen, die bestimmte Strukturen beeinflussen, verschieben muss. Also ob das auf nationaler Ebene funktioniert, dass wir zum Beispiel Facebook vorschreiben, irgendwelche Vielfaltsaspekte zu berücksichtigen, ist auch relativ unwahrscheinlich. Aber ich finde es nur ganz interessant, dass man, also ich finde, heute kann man noch mit gutem Grund davon ausgehen, dass das irgendwie einen Sinn hat. Aber das finde ich schon auch in Teilen eben anzuzweifeln. Das liegt eben an den Nutzungsstrukturen und das liegt eben daran, dass man das auch ganz anders heute hinterfragen kann. Also diese Regulierungsstrukturen muss man sich ja immer vor Augen führen. Die kommen ja aus einer Zeit, das ist ja verfassungsrechtlich so, also man sagt ja immer, das Grundgesetz ist auch die Antwort darauf, was in der NS-Zeit alles passiert ist. Und das ist mit Artikel 5 natürlich genauso. Also das Fernsehen wurde ja, oder Rundfunk, also Fernsehen und Radio wurden ja missbraucht für Propaganda und um eben dem Volk einzuimpfen, was es zu denken und zu meinen hat. So, und ob das heute noch so ist, finde ich höchst zweifelhaft. Das kann man sich mal an so einem Beispiel, finde ich immer ganz interessant. Es gab doch 2012 gab in der EM hat Deutschland gegen Italien gespielt. Und da gab es eine Situation, da hat Deutschland ja verloren, und da gab es eine Situation, da hat das ZDF, meine ich, die haben noch Bilder zugespielt bekommen von der FIFA. Die haben jedenfalls Bilder zugespielt bekommen. Und dann hat der ein italienischer Stürmer hat ein Tor geschossen. Balotelli war auch ganz genau, der hat ein Tor geschossen. Und dann dann wurde nämlich eine Frau eingeblendet, die geweint hat bitterlich mit deutschem Trikot an und die hat dann eben geweint. Und das war sogar ein Live-Spiel. Und in dem Bereich, in dem Moment dachte natürlich jeder, dass das jetzt so ist, dass diese Frau im Publikum weint, weil das Tor geschossen worden ist. Das war aber in Wirklichkeit gar nicht der Fall, sondern der Veranstalter dieser das Spiel übertragen hat an alle Rundfunksender, der hat Bilder genommen, als die Nationalhymne gespielt wurde und hat die dahin gesetzt.
Ach, okay.
So, früher wäre das ja nie rausgekommen. Also nie hätte jemand die Chance gehabt, das rauszufinden irgendwie. Und wahrscheinlich, wenn es jemand rausgefunden hätte, dann hätte es niemand gewusst. Und genauso ist es ja mit politischer Manipulation. Heute ist es aber so, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, was nicht den Tatsachen entspricht, dann kann man darauf wetten, dass innerhalb der nächsten halben Stunde bis Stunde das im Internet irgendwie veröffentlicht ist. Also da geht es dann um solche dramatischen Sachen kann es natürlich gehen, aber da kann es natürlich auch um einfach Fehler gehen. Zum Beispiel von der Tagesschau, wenn da irgendwas schiefläuft von der Berichterstattung und da irgendwas auch mit der Ukraine-Berichterstattung, die es gab, wenn da irgendwas in eine falsche Richtung geht, die irgendwie nicht journalistisch objektiv ist, dann wird das sofort im Internet breitgetreten und da entsteht ein ganz anderer Diskurs als noch früher. Das war ja gar nicht möglich so in der Form. Und deswegen kann man natürlich zweifeln daran, ob dieses Bild von einem mächtigen Medium Fernsehen, ob das doch so aufrechterhalten kann oder ob wir da nicht eben über sozusagen neue Machthaber nachdenken müssen, die man eben angehen muss. Aber ob das denn die Lösung ist, denn mit den alten Mitteln, mit diesen traditionellen Regulierungsideen an die neuen ranzugehen, ist wieder eine ganz andere Frage.
Da ist jetzt die Frage, wie ist das mit der Vielfaltsicherung im Internet oder wie weit gibt es da Strukturen, die da Vielfalt möglicherweise auch strukturell gefährden? Ein Punkt, der in den letzten Monaten ja auch in der Diskussion war, ist, wessen Inhalte kommen eigentlich schneller durchs Netz? Gibt es sozusagen eine Gleichbehandlung aller Signale?
Stichwort Netzneutralität.
Stichwort Netzneutralität. Okay. Gibt es eine Gleichbehandlung aller Signale, die sozusagen ins Netz eingespeist werden, oder gibt es Prioritäten? Und sobald man sagt, es gibt Prioritäten, dann kann man schon fragen, wer setzt diese Prioritäten und was hat das für Folgen? Allerdings muss man auch sagen, wenn man sagt, es gibt keine Prioritäten, sondern alle werden gleich behandelt, dann heißt das auch, wer hat denn eigentlich dann die Macht? Wer kann sozusagen so viel Inhalt reinschaufeln und hat kein Problem damit? Die Weiterverteilung wird nach den gleichen Regeln gemacht, deswegen komme ich als mit YouTube sozusagen, kann ich die Kanäle vollstopfen, so voll ich will. Das ist die Kehrseite. Aber also dass da dann sozusagen durch die im Moment diese Situation, dass wir sagen, im Internet ist doch alles möglich, dass das alle Probleme erschlägt, da wäre ich noch im Zweifel.
Medienmacht, ein Fass ohne Boden. Vielleicht sollten wir ein Spin-off machen vom Bredocast. Mit euch beiden. Hermann und Kevin über Medienmacht. Ich finde es schade, dass wir nicht so viel über eure Studie gesprochen haben. Aber ich würde die gerne verlinken unter dem Podcast. Also, und wann ist denn die Folgestudie fertig? Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, oder?
Im Herbst sind wir jedenfalls fertig mit dem, was wir geliefert haben sollen. Und wie lange das dann dauert, bis die in Florenz, wenn die dann noch 2, 3, 4, 5 Monate brauchen, würde ich denen das nicht übel nehmen.
Ja, und im Oktober können wir dann schon über die deutschen Ergebnisse sprechen, über die neuen Sachen. Ja, das wäre doch ein schöner Anschlusspodcast, wenn es denn kein Spin-off gibt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Das war eine interessante Folge.
Ja, vielen Dank.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.